Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Gesa Ufer.
Hallo, schönen guten Tag. Es hat sich hinlänglich herumgesprochen. Der nächste Präsident der USA heißt Donald Trump. Viele mussten sich erstmal ungläubig die Augen reiben. Inzwischen kommen aber auch immer mehr Reaktionen, auch aus der Kultur und Popkultur. Galgenhumor ist eine der Reaktionen. Das Satiremagazin Der Postillon zum Beispiel gab bekannt, ab sofort 2000 neue Leute einzustellen. Jetzt, wo die amerikanische Politik wieder so viel Stoff hergäbe. Auch der amerikanische Late-Night-Talker Steve Colbert machte einen ähnlichen Witz.
Now, as a Late-Night-Host, people often say to me, come on, part of you has got to want Trump to win, because he gives you so much material to work with. No. No one tells the guy who cleans the bathroom, wow, you must love it when someone has explosive diarrhea. There's so much material for you to work with.
Nein, er sei nicht froh, dass es jetzt wieder ganz viel Anlass für Satire gäbe. Kloputzer wären ja auch nicht froh über jemanden mit Durchfall, sagt Stephen Colbert. Galgenhumor ist das eine. Ansonsten beginnt jetzt auch in der Popkultur eine kritische und vor allem selbstkritische Rückschau. Wer und was hat diese Wahl denn nun eigentlich beeinflusst? Und wer definitiv nicht? Genau diese Rückschau wollen wir heute hier im Kompressor Wochentalk halten. Und ich freue mich da sehr über meine Gäste. Als da wären Lara Keilbart, Kulturjournalistin mit Schwerpunkt auf Spiele, Serien und Comics. Herzlich willkommen.
Hallo.
Und ich freue mich sehr über Dennis Kogel, Netzjournalist und Spieleexperte. Schön, dass ihr beide da seid.
Hi. Juhu.
Wer hatte sich da nicht alles für Kamala Harris ins Zeug geworfen? Taylor Swift mit ihren fast 300 Millionen Followern im Netz, J.Lo mit ihrem angeblich so großen Einfluss auf die Latino-Community, der Boss Bruce Springsteen, der besonders männliche Teilnehmer ansprechen sollte, und dann noch Scarlett Johansson, die sogar den Superhelden-Cast von den Avengers angerufen hat, um für Harris Stimmung zu machen.
Hi, you guys. Hi, Avengers.
Hey, hey, Scarlett.
Jumping on the call.
Whoa. I think you mean assembling.
Assembling.
Don, that's pretty good.
No, that was funny.
Scarlett, it is our pleasure to come together and to get the vote out this election.
Tja, und was hat es alles am Ende genützt? Nichts, will man sofort ausrufen. Ist das wirklich so? Haben wir alle den Einfluss der Popkultur massiv überschätzt? Und wer oder was war denn stattdessen das Zünglein an der Waage bei dieser Wahl? Und welche Reaktionen kommen jetzt eigentlich aus der Popwelt? Genau das wollen wir diskutieren, liebe Lara, lieber Dennis. Schauen wir doch erstmal zurück auf dieses, wer hat denn wen da unterstützt im Wahlkampf? Man dachte ja, dass die Popkultur eine riesengroße Rolle spielen würde. Lass uns doch noch mal kurz sammeln, wer sich da alles so versammelt hatte hinter Harris bzw. Trump.
Ja, also Hollywood ist natürlich immer so das ganz große Zugpferd, was da die Stars angeht. Und die waren fast alle bei Harris. Ich meine, Leute wie Robert De Niro, Mickey Rourke, Michael Keaton, und du hast gerade ja schon ein paar andere noch aufgezählt, die waren alle da. Es gab sogar extra eine Kampagne White Dudes for Harris, auch von einem Hollywood-Schauspieler, ich glaube von Nick Offerman wurde das ins Leben gerufen. Für Trump gab es dann so Leute wie Dennis Quaid und Mel Gibson, die ja eh schon in den letzten Jahren eher negativ aufgefallen sind durch ihre Äußerungen, teilweise antisemitisch und teilweise sehr, ja, antimigrantisch. Und trotzdem hat das nicht gezogen, weil meiner Meinung nach diese klassische Hollywood-Riege gar nicht mehr so ankommt. Mhm. Weil ich glaube, die Leute, die für Trump da auch viel wählen, die haben so ein bisschen das Gefühl, na, die leben ja in ihrer eigenen reichen Hollywood-Welt, und von denen kann ich mir ja gar, brauche ich mir nicht sagen lassen, weil deren Realität ist ja ganz anders. Wenn die für Harris sind, dann ist ja Harris für die Milliardäre und für diese High Society und die Elite, also wähle ich Trump. Was natürlich total absurd ist, weil er selber, also Trump, ist ja auch Teil dieser Elite und ist ja auch in eigener Wahrnehmung eigentlich ein Milliardär. Also auch entrückt von der Realität, aber es ist halt eine gefühlte Wahrheit. Und diese gefühlten Wahrheiten, die haben meiner Meinung nach hier ganz große Rolle gespielt, gerade auch was die Popkultur angeht.
Ich finde das so interessant mit diesem Clip von Scarlett Johansson. Also wie sehr, also das entrückt von so der Lebenswirklichkeit von Menschen klingt. Also, ne, sie ruft dann so ihre superreichen Freunde an und die klingen dann aber auch nicht super begeistert. Die machen eher so lahme Witze, so hey, Avengers Assemble, ha, ha, ha. Und dann bringt es halt am Ende nichts. Also ich finde es ja wirklich schlimm. Also es ist auch echt so ein bisschen, also man sagt cringe dazu, es ist so ein bisschen peinlich und so, wirken dann diese Empfehlungen aus
Hollywood. Ja, und es ist halt auch so, dass die Realität ist kein Marvel-Superheldenfilm. Ja. Ne? Also so gern das vielleicht viele in den Vereinigten Staaten noch hätten und sich auch wünschen, dass mal so ein Superhelden-Team durchgreift, auch in der ganzen Welt vielleicht, aber so funktioniert die Welt halt auch nicht. Also es ist auch so ein bisschen Realitätsverweigerung, glaube ich.
Okay, also wir fassen zusammen, das, was da aus Hollywood an Stimmen kam, das hat euch wenigstens nicht wirklich überzeugt, das schien nicht so besonders kraftvoll in diese Wahl einzugreifen, aber dann gab es ja eben so Lichtgestalten wie Taylor Swift, ich habe es gerade genannt, mit ihren Millionen Followern. Und als die sich zum Beispiel wirklich klar bekannt hat, da war doch irgendwie, ging doch durch die Presse wenigstens, wow, das müsste einen riesen Einfluss haben. Wer fällt euch da noch ein? Wer war da an der Stelle wirklich so, dass man dachte, Mensch, das muss doch was bringen?
Naja, also bei den jüngeren SpielerInnen bestimmt auch nochmal Billie Eilish und ansonsten natürlich Beyoncé ganz groß dabei. Und was ich auch glaube, wo sie versucht haben, wiederum die Älteren reinzuholen, war Bruce Springsteen, der ja auch noch aufgetreten ist. Also wirklich das ganze Spektrum auch an Schichten, und der ist ja sehr für diese American Dream Geschichte auch bekannt und dieses aus dem ArbeiterInnen-Tum kommt. Und die Tagesschau hat ja auch gesagt, das könnte irgendwie den Wahlausgang entscheiden, und es gab ja auch eine Auswirkung, auch bei Taylor Swift ganz deutlich. Es haben sich ganz viele Leute, also Hunderttausende haben sich registriert, weil man muss sich ja in den USA selber registrieren, um wählen zu dürfen, und das ist ja auch krass passiert. Aber es ist halt ein Unterschied, sich registrieren zu lassen und wen man wählt. Und ich glaube, das haben viele in einen Topf geschmissen, und das ist aber dann halt ganz anders ausgegangen.
Ich fand interessant, als dann ja Trump am Mittwochmorgen als strahlender Sieger vor die Presse trat, da hat er ja dann auch relativ zügig diesen Boxpromoter zu sich auf die Bühne gebeten, der mal feststellen sollte, wen er als den großen Supporter Trumps bezeichnen würde. Und das waren interessanterweise sehr einflussreiche Podcaster vor allem. Waren die euch geläufig? Waren diese Namen euch bekannt?
Ja, seit einer Weile. Also es sind ja, also der größte Name ist natürlich Joe Rogan. Ja, Joe Rogan, der Joe Rogan Podcast, ein inzwischen exklusiver Spotify Podcast, also gekauft vom Spotify Konzern. Und Joe Rogan kommt eben auch aus der Welt der Mixed Martial Arts Fighting, also auch aus dieser Kampf-Wettkampf-Welt. Und das ist auch interessant, also wie da so die Trump-Welt mit dieser Kampf-Welt verschwimmt. Ja. Also da gibt es super viele Verbindungen hin. Und Trump war bei Joe Rogan zu Gast, durfte gefällige Fragen beantworten. Und Joe Rogan hat sich dann am Ende auch für Trump ausgesprochen. Und Joe Rogan ist einfach eine extrem einflussreiche Stimme für Männer halt vor allem.
Das fand ich auch interessant. Also, und irgendwie hat Trump wohl auch gesagt, sein Sohn, sein 18 Jahre alter Sohn hat ihn überredet, da hinzugehen. Kamala Harris ist eben nicht dieser Einladung gefolgt, beziehungsweise hat gesagt, wenn du mich sprechen möchtest, dann komm doch bitte zu mir. Und dann, also hat sich das irgendwie so nicht ergeben.
Ja.
Aber ich glaube, da hatte er einen ziemlich guten Riecher, Trump, da hinzugehen. Ne?
Ja.
Ja, auf jeden Fall, weil er spielt natürlich auch ganz stark mit dieser Manosphere, wie es so heißt, also mit dieser Männlichkeitswelt, weil er inszeniert sich ja auch immer, wenn er irgendwo auftritt, und all seinen Bildern, wir erinnern uns an diese furchtbar seltsamen NFT-Bilder, wo er in ganz verschiedenen heroischen Posen als Astronaut, als Superheld, als Feuerwehrmann und was auch immer. Also er liebt ja diese Männlichkeitssache, und Stärke ist ja für ihn ganz wichtig. Also er sagt ja immer über Leute, die er gut findet, dass die Strongman sind, und deswegen sind die für ihn ja auch wichtige WählerInnen, und die sind ja auch traditionell eher so ein bisschen rechtskonservativ, die Leute, die aus so Kampfsportsachen kommen und sich gerne eben die Fäuste sprechen lassen. Das ist ja so ein Klischee, was irgendwoher auch kommt, und ich glaube, deswegen war das schon ganz wichtig für ihn. Also ich meine, der hat auch einfach unglaublich viele HörerInnen, und die sind auch sehr, von Grund auf schon sehr in sich geschlossen. Also die hören dann nichts anderes mehr, während andere vielleicht Sphären aus dem Podcast dann immer noch sagen, okay, ich höre das, aber ich höre auch nochmal jemand anders, hole mir noch mehr Meinungen ein. Das ist hier ja auch ein bisschen das Gefährliche, dass die so gestreamlined werden. Und das weiß ja auch Trump zu nutzen, hat ja auch eine Medien-Company gegründet, hat dann darunter seine eigene Social-Media-Plattform True Social drauf gemacht. Und es soll ja auch noch ein Streaming-Dienst kommen, der von ihm selber geleitet wird. Also der ist schon sehr geschickt darin, halt auch diese eigene Trump-Propaganda sehr krass zu steuern. Und Joe Rogan ist dann natürlich ein sehr, sehr gefälliger Ja, Mitstreiter.
Das finde ich aber eben auch interessant und darüber würde ich gleich auch gerne nochmal weiter mit euch sprechen, inwieweit dieses Gefällige, dieses eben dann aber auch nicht einheizen, vielleicht auch einen Nerv getroffen hat, gerade wenn wir uns angucken, warum die Popstars, wie wir sie kennen, vielleicht so nicht verfangen haben. Ja, wir waren gerade bei der Frage, was diese Podcast-Landschaft möglicherweise bei den US-Wahlen für eine Rolle gespielt haben mag. Und Kamala Harris war tatsächlich, Dennis, das hast du gerade erzählt, nur bei einem Podcast zu Gast.
Call Her Daddy, Alex Cooper heißt die Podcasterin. Das ist ein Sex- und Beziehungs-Podcast, ein sehr, sehr, sehr bekannter. Und ja, das war der einzige Podcast, wo Kamala Harris dabei war. Und ich fand den Kontrast so interessant, wenn man sich anschaut, wie die Trump-Podcasts gelaufen ist. Also wenn Trump in so einen Podcast kommt, und es waren ja mehrere, er war zum Beispiel im Logan Paul-Podcast, da kommt er rein und es ist wirklich so, hey, na Jungs, wie geht's? Da werden private Sachen ausgetauscht, so, wie geht's deinem Bruder und so, der kämpft doch auch jetzt neulich und so. Da werden irgendwie die gegenseitigen Produkte promoted und da merkt man so eine richtige Nähe und auch eine Begeisterung. Also die Fragen in dem Podcast sind doch immer so, warum bist du eigentlich so toll? Also du bist so toll, wie schaffst du das, so ein toller Mensch zu sein? Und bei Alex Cooper und Call Her Daddy gibt es erstmal so eine minutenlange Präambel, wo sie erklärt, ich fühle mich ein bisschen unangenehm darin, jetzt so eine Politikerin zu interviewen. Die Show ist eigentlich für alle da. Ah,
also
ich möchte mich nicht auf so eine Seite.
Affirmativ.
Viel weniger
steifer.
Ja, steifer. Und Kamala Harris gibt sich auch also nicht so nahbar. Die ist da nicht so, da merkt man, die hat ein Briefing bekommen, wo halt draufsteht, wie man sich, also was das für ein Podcast ist, wer die Leute sind. Die hört das nicht selber. Die hat sich kein Pyjama angezogen, wie irgendwie die anderen Gäste, die da reinkommen, um über ihr Sexleben zu sprechen.
Also letzten Endes, und das war ja so ein bisschen doch auch das, was ich gerade schon mal so angedeutet habe, ist so ein bisschen mein Verdacht, dass wir natürlich vielleicht auch nochmal jenseits der Popkultur gleich gucken müssen, welche Stellschrauben denn jetzt inzwischen die einschlägigen sind. Aber dass man da auf diese Weise, wie Trump sich hat präsentieren können, doch auch den Eindruck bekommen konnte, da ist jemand nahbar, da zeigt jemand auch seine schwachen Seiten. Offenbar hat er sich ja auch als sehr, sehr guter Zuhörer geriert in diesen Interviews, in diesem Podcast. Und dass auf der anderen Seite die Celebrities, die ganz vehement auch für Harris eingetreten sind, irgendwie geschafft haben, diese Nähe so nicht aufkommen zu lassen. Oder ganz im Gegenteil, diesen Spruch, den ja dann auch Alice Weidel bei uns im Deutschlandfunk sofort in der Beurteilung der Wahl ausgepackt hat, so von wegen, ja, die Wähler haben einfach keine Lust mehr auf diese Hollywood-Wokies, sondern die haben einfach wirtschaftliche Schwierigkeiten, die wollen ernst genommen werden. Irgendwie scheint mir an dieser Stellschraube doch auch was dran gewesen zu sein, weil tatsächlich, so habe ich es wenigstens verstanden, dieser Abstand zu bestimmten Celebrities, also die eine große Fanbase haben, schon doch auch zu groß ist möglicherweise.
Zumindest gefühlt. Also ich glaube, da steckt gar nicht so viel Wahrheit drin, sondern ich glaube, das ist sehr viel gefühlte Nähe. Weil ich meine, natürlich ist Trump eben nicht näher dran an den WählerInnen als jetzt eine Kamala Harris, aber er gibt sich so.
Genau.
Auch mit seinen Jobs bei McDonald's und als er versucht hat, diesen Mülltruck zu fahren. Aber das ist halt auch, also ist generell so, ne? Also die Hollywood-Leute, man denkt ja, durch sowas wie Social Media und sowas sind die ja näher an den Leuten dran, aber so wie die sich geben, kommt das gefühlt nicht so ran, wie wenn Leute wie Trump dann in so einen Podcast gehen. Und dadurch, dass der sowieso nie nach Skript redet, ist es hier halt ein sehr großer Vorteil, dass er einfach von der Leber weg erzählt. Und das kommt bei den Leuten, die das hören, natürlich irgendwie wie als würde man dabei sitzen an. Aber natürlich ist es halt alles immer noch total abseits von dem, was irgendwie stimmt, was faktenbasiert ist oder sonst irgendwas. Also ich meine, wenn Alice weiter sagt, es geht um Wirtschaft, naja, Donald Trump wurde ja auch gewählt, weil viele sagen, der hat eine Wirtschaftskompetenz, da geht's uns besser, was ja einfach nicht stimmt.
Was aber leider stimmt, ist, dass er sehr potente Player hinter sich hat. Und das ist möglicherweise doch auch ein Faktor, der bei dieser Wahl nicht unerheblich war. Er hat eben Leute hinter sich stehen.
Und nicht nur Musk, genau, nicht nur die Podcaster. Und das ist ein zweiter Faktor. Ich glaube, die Podcaster sind zwar wichtig, aber ich glaube, noch viel wichtiger, weil da hat auch niemand hingeschaut, meiner Meinung nach, vorher mal, ist jemand wie Musk oder auch ein Peter Thiel. Das sind die Leute, die in Silicon Valley sitzen, die halt auch mit der Regierung jetzt schon richtig viele Verträge haben und die werden jetzt unter Trump nochmal richtig viel mehr Einfluss bekommen.
Und die werden, so wird ja doch auch von verschiedenen Seiten sehr glaubhaft prognostiziert, der Demokratie nicht zwangsläufig nützen. Wir hören Taylor Tomlinson mit einer Reaktion.
So they're posting today about what we can do to move forward. And I think that's valuable. But also, let's take a f***ing second to be sad. It's all right. If your friend dies, you go to the funeral and you say, I really miss my friend. You don't go to the funeral and immediately scream, volunteer at the library! Like, yes, okay, I'll volunteer at the library, but let me bury democracy first.
Ja, also hier sagt sie halt nochmal, wie man jetzt vielleicht damit umgehen kann. Und die Zukunft ist halt so, dass viele Leute sagen jetzt, ja, wir müssen sofort alle bürgerliche Initiativen dabei treten, wir müssen die Leute in die Bildung reinholen, wir müssen in die Familien rein. Und Taylor Tomlinson sagt, ja, können wir alles machen, aber gebt uns erstmal vielleicht 5 Minuten, um auch einfach diesen Schock zu verarbeiten, weil sie sagt hier den Vergleich mit der Beerdigung, wenn mein bester Freund gestorben ist, dann lässt man auch erstmal die Trauer zu. Und das ist ja jetzt schon so, dass da viele AmerikanerInnen jetzt erstmal so eine Trauerphase durchmachen, weil sie nicht damit gerechnet haben, dass das so ist. Und wurde ja auch vorher immer gesagt, wenn Trump gewinnt, kommt der Faschismus und die Demokratie stirbt. Das ist ein bisschen drastisch. Aber wenn Leute das glauben, dann müssen die das ja auch erstmal wieder verarbeiten. Und es gab ja jetzt, wenn wir so die Reaktion angucken, schon auch viele, die direkt wieder so gesagt haben, ja, jetzt müssen wir erst richtig loslegen. Mhm. Und ich glaube, das ist zu früh. Ja. Das verpufft nämlich dann relativ, weil die Leute erstmal die Kraft wieder haben müssen, um weiterzumachen.
Mhm. Ja, das ist echt interessant. Also jetzt im Vergleich zu 2016, der ersten Trump-Wahl, da gab es ja dann schnell irgendwie Massenbewegungen. Man erinnert sich an den Frauenmarsch in Washington, die pinken Pussy-Hats und so weiter und so fort. Irgendwie diese Sachen. Und ja, vielleicht kommt das ja noch irgendwie, vielleicht bildet sich das da was, aber im Moment nehme ich auch wirklich echt so eine Trauerschock und auch eine gefühlte Machtlosigkeit dann war.
Was würdet ihr denn sagen, war jetzt dieses Engagement von Popstars wie Taylor Swift, Billie Eilish für die Katz?
Ich glaube, das zeigt ganz nochmal, es geht den Menschen nicht darum, irgendwie was Billie Eilish oder Taylor Swift irgendwie sagen. Und ich bin mir auch nicht sicher, ob es auch wirklich darum geht, in welchem Podcast man sitzt. Also ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich was gemacht hat. Also ich glaube, die Podcasts schaffen vielleicht, dass man bessere Vibes hat beim Kandidaten oder sowas, dass man so sich ein bisschen näher fühlt. Aber es geht ja wirklich nicht um Inhalt. Ich glaube, die Meinungen waren schon von Anfang an sehr, sehr fest und die Demokraten haben es einfach nicht geschafft, inhaltlich zu überzeugen, eine Vision für die Nation zu zeigen.
Ja, also ich glaube auch, dass das sowohl die Podcasts als auch die Hollywood-Stars oder die Musikstars, die haben ihre Fanbase hinter sich und die sind dann schon auf dieser Schiene. Also ich glaube, niemand, der Taylor Swift hört, war vorher riesengroßer Trump-Fan und hat sich dann umstimmen lassen, als Taylor Swift gesagt hat, sie ist für Harris, weil diese ganze Fankultur um sie herum ist ja schon sehr, sehr queer, sehr offen, sehr willkommend und die Leute, die Joe Rogan hören, das sind halt alles schon Hardcore-Rechte. Warum sollen die denn nicht Trump wählen? Also selbst wenn er nicht in den Podcast gegangen wäre, wäre das wahrscheinlich trotzdem so geendet. Und im besten Fall hat Swift wenigstens das mit der Voter Registration geschafft. Das kann man schon als Erfolg buchen.
Aber das war eben die Tatsache, dass sich so viele Leute dann wirklich angemeldet haben, nachdem sie Farbe bekannt hat. Ne?
Ja, das weil das ist ja ein Problem, was wir in Deutschland auch haben. Der Frust, dass man gar nicht mehr irgendwie einen Einfluss hat. Und ich glaube, Leute zu aktivieren ist erstmal keine schlechte Sache. Aber es muss dann weitergehen. Und das schaffen diese großen Vorbilder eben nicht. Da muss man ins Kleine gehen.
Ja, ich habe aber trotzdem schon Angst vor dem Podcast-Wahlkampf nächstes Jahr.
Tja,
also, das wird hier nicht viel anders laufen. Und wir haben ja auch keine Celebrities, die das irgendwie machen können.
Wir fassen zusammen, alle Swifties, die vielen Millionen Follower einer Beyoncé oder Billie Eilish in den sozialen Medien konnten Kamala Harris nicht zum Sieg verhelfen. Trost werden sie ihnen wahrscheinlich aber weiterhin ihren Fans durch ihre Musik geben können.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Heute von und mit Michael Leverkus.
Vor Jahrzehnten hatte das Buch die satanischen Verse weltweit unter Muslimen Proteste ausgelöst. Der indisch-britische Autor Salman Rushdie musste seitdem um sein Leben fürchten. In Indien war die Einfuhr des Buches 30 Jahre lang verboten. Doch jetzt hat das oberste Gerichtshof in Neu-Delhi die Einfuhr des Buches wieder erlaubt, wie mehrere Zeitungen, darunter Times of India, berichten. Geklagt hatte ein Mann, weil ihm in Buchläden gesagt worden war, dass der Roman in Indien nicht verkauft werden dürfe. Selbst vor Gericht war die Regierung nicht in der Lage, die Anordnung vorzulegen. Und deswegen erklärte das Gericht auch das Einführverbot für unwirksam. Salman Rushdies Roman Die satanischen Verse handelt von muslimischen Immigranten in Großbritannien und ist teilweise vom Leben des Propheten Mohammed inspiriert. Kurz nachdem das Buch 1988 erschienen war, rief der iranische oberste Führer Khomeini mittels einer Fatwa alle Muslime auf, Rushdie zu töten. Rushdie überlebte 2022 einen Anschlag nur knapp und ist seitdem auf einem Auge blind. Erstmals seit dem schweren Brand 2019 sind in Paris wieder die Glocken von Notre-Dame zu hören gewesen. Der Klang der 8 Glocken des Nordturmes erschallte heute Morgen rund einen Monat vor der geplanten Wiedereröffnung der Kathedrale. Notre-Dame war im April 2019 durch ein Großfeuer stark beschädigt worden. Die Brandursache ist nicht geklärt. Die Ermittler gehen von einem Unglück aus. Die groß angelegten Wiederherstellungsarbeiten sind so gut wie abgeschlossen. Die Kirche soll am 7. Dezember wieder eröffnen. Gut 3 Wochen nach dem tödlichen Balkonsturz des Sängers Liam Payne in Argentinien ist immer noch unklar, wie es dazu kam. Die Ermittler gehen davon aus, dass es kein Selbstmord war. Wegen seines Drogenrausches sei der 31-Jährige zu keiner bewussten Handlung imstande gewesen, hieß es. Nun hat die Staatsanwaltschaft 3 Männer angeklagt. Sie sollen den früheren Sänger der britischen Gruppe One Direction mit den Drogen versorgt haben. Ein Hotelangestellter, ein Freund von Payne sowie eine weitere Person, zu der keine Angaben gemacht wurden. Umami ist japanisch und längst auch hier ein bekannter Begriff, um herzhaft intensiven oder fleischigen Geschmack zu beschreiben, zu finden etwa auch in Parmesan. Doch seit neuestem taucht ein neuer Geschmacksbegriff ebenfalls aus Japan auf, Kokumi. Und das liegt auch an den Untersuchungen eines Lebensmittelchemie-Teams der TU München. Sie hat eine neue Methode entwickelt, mit der man die Moleküle analysieren kann, die dazu führen, dass zum Beispiel ein junger Gouda weniger intensiv schmeckt als ein 6 Monate gereifter und für den Kokumi-Geschmack sorgen. Dazu sagte heute Journalist und Koch Christian Schmidt in Deutschlandfunk Nova.
Diese Moleküle selbst, die haben keinen bestimmten Geschmack. Die verstärken aber die Wahrnehmung von anderen Geschmacksrichtungen. Mhm. Wir haben ja süß, sauer, salzig, bitter, Umami. Und Kokumi kann das verstärken, insbesondere dieses herzhafte Umami, aber auch das Süße. Und das nutzt teilweise auch schon die Industrie. Das ist ganz interessant. Wenn du mehr Kokumi-Peptide im Essen hast, dann brauchst du weniger Gewürz, weil es intensiver schmeckt. Und das macht uns sogar glücklich.
Der Journalist und Koch Christian Schmidt.
Es gibt nur wenige Videospiele, die wirklich so gut wie jeder kennt. Super Mario zum Beispiel, der topgelaunte, munter hüpfende Klempner aus dem Hause Nintendo. FIFA, das Fußballspiel oder aber auch Call of Duty, sowas wie, naja, man könnte schon fast sagen, die Mutter aller Ballerspiele. Vor ein paar Tagen ist jetzt ein neuer Teil von Call of Duty rausgekommen, Black Ops Teil 6. Und das hört sich im Trailer schon mal so an.
Der Kalte Krieg ist Geschichte.
Ich schätze, dass Sie irgendeine Art Spektakel planen. Irgendwas, das den Leuten Schrecken einjagt.
Also es ging ja erstmal so ein bisschen notcool, wohltemperiert, würde ich sagen, für Fans und auch für die Games-Industrie ist dieser neue Teil ein totales Großereignis. Eins, ja, man könnte sogar sagen, das vielleicht meist erwartete Spiel in diesem Jahr. Gleichzeitig ist es aber auch traditionell auch eins der kontroversesten, denn diese Call of Duty-Spiele sind ja ganz klassische Ballerspiele, Militärspiele und das gefällt natürlich nicht allen, gerade jetzt in diesen krisenhaften Zeiten. Frage: Braucht es wirklich noch neu aufgelegte Ballerspiele mit Kriegssetting? Ich bin sehr gespannt, was ihr beide da so denkt. Dennis, warum lohnt sich das überhaupt, über dieses Spiel viele Worte zu verlieren?
Naja, also es ist wirklich eines der wichtigsten Spiele des Jahres. Es ist so eines der Popkultur-Großereignisse des Jahres. Es ist ein wirtschaftlich ganz, ganz wichtiges Spiel. Call of Duty, das gehört inzwischen zu Microsoft und ist wirklich ein ganz wichtiger Baustein in der Konzernstrategie, um Profit aus Gaming zu schlagen. Es ist aber auch popkulturell wirklich wichtig. Ne? Es ist für ganz, ganz viele Menschen wirklich so das einzige Videospiel, das sie überhaupt spielen, ob im Multiplayer mit Freunden oder alleine. Und es ist halt auch inhaltlich, finde ich, wichtig, weil in den Call of Duty Spielen ja oft auch so gesellschaftspolitische oder weltpolitische Dinge auch immer mal wieder aufgegriffen oder kommentiert wurden, ob erfolgreich oder nicht, darüber können wir dann bestimmt auch nochmal hier reden.
Aber ihr seid beide schon auch erfahrene Call of Duty Spielerinnen, Spieler, glaube ich. Vielleicht könnt ihr nochmal ganz kurz schildern, worum geht's da? Wie ist dieses Spiel ungefähr aufgebaut?
Na, also es ist eine Militär-Shooter-Reihe, die gibt es seit 21 Jahren. Das erste Mal 2003 erschienen. Damals hat es noch im Zweiten Weltkrieg gespielt. Da hat man mit den Alliierten gegen die Nazis gekämpft und seitdem gab es ja 21 Spiele in unterschiedlichen Settings, unterschiedlichen Kriegen, Kriegsschauplätzen von Stalingrad über Vietnam hin zum Krieg der Zukunft im Weltraum gab es alles. Und gleich geblieben ist eigentlich immer so das Spielprinzip. Man schießt sich im Spiel aus der Ego-Perspektive durch die Welt, durch gewisse Levels. Er schießt da hordenweise Menschen, die meist andere Sprachen sprechen und anders aussehen als man selber oder als die Helden des Spiels. Und es ist immer auch eine Action-Story, so im Actionfilm-Gewand, wo auch tatsächlich Hollywood-Schauspieler immer mal wieder mitmachen. Kevin Spacey war dabei, der war mal ein böser Waffenhändler. Okay. Kit Harington aus Game of Thrones war so eine Art Weltraum-Che Guevara. War auch dabei. Schön. Ja, und Call of Duty ist natürlich auch ein Multiplayer-Spiel. Also das ist auch noch ein ganz, ganz wichtiges. Ja. Es ist sowohl eine Story als auch ein Multiplayer-Spiel. Leute spielen das mit ihren Freunden gegeneinander, miteinander. Da gibt es so einen Zombie-Modus, da kann man zusammen Zombies abschießen. Und das ist super, super, super beliebt.
Okay. Ich würde tatsächlich sogar sagen, der Multiplayer ist eigentlich das Einzige, was zählt mittlerweile. Also fast von Anfang an, nachdem die ersten zwei Spiele noch irgendwie so ausgeglichen waren. Aber Call of Duty hat halt das, was Counter-Strike vorher war, super abgelöst. Es ist ähnlich wie bei FIFA. Die Leute kaufen das halt nur, um neue Maps zu haben, also neue Karten, auf denen sie spielen können. Aber das Spielprinzip soll möglichst gleich bleiben. Vielleicht noch irgendwie coole neue Waffen dabei. Mhm. Aber es geht wirklich darum, sich gegenseitig wie so ein Fußballspiel mit Waffen gegenseitig fertig zu machen.
Also jetzt, wenn ich richtig verstehe, neuer Wein in alten Schläuchen. Nein, andersrum.
Also ja, aber was halt bisher immer der Aufreger war, wie haben sie es mechanisch umgesetzt und gibt es irgendwas, was funktioniert und was nicht funktioniert. Und es ist halt dieses Mal schon so, dass man sagen kann, es ist von der Mechanik und von der Grafik her, ist es schon nochmal ein ganz großer Schritt nach vorne für die Leute, die das mögen, sag ich mal.
Lass uns nochmal einen Schritt zurückgehen. Black Ops, wofür steht das und worum geht es so ganz vordergründig?
Das ist so eine Spionage-Story. Also es ist so ein Action, also quasi ne, im Multiplayer geht es mal wieder darum, sich gegenseitig abzuschießen und Zombies. Und in der Geschichte, die ich total interessant finde, oder halt ich mag diese Stories in Call of Duty, also ich mag sie sehen. Und da geht es um abtrünnige CIA-Agenten, die die Welt retten wollen vor einer schrecklichen Verschwörung innerhalb der CIA. Da gibt es Doppelagenten und Dreifachverschwörungen und es geht gegen den Feind im Inneren und das spielt alles nach dem Kalten Krieg 91, der erste Golfkrieg tobt, die Ölfelder brennen, Saddam Hussein und so weiter und so fort und diese Agenten reisen um die Welt, um dann gegen eine böse Söldnertruppe zu kämpfen.
Okay, und es scheint auch, glaube ich, Verräter innerhalb der CIA zu geben. Und die Helden müssen jetzt wirklich auf eigene Faust handeln. Und handeln heißt in diesem Fall ballern.
Ja, also das Spiel ist spielerisch, man schießt sich da durch. Also es ist tatsächlich hier nochmal interessant, da gibt es viel Abwechslung in der Kampagne, in dieser Story. Da gibt es Missionen, das sind so Horrormissionen, da wird man verfolgt von Monstern und so. Das gibt so Träume, die man da hat und irgendwelche Drogenvisionen. Man schleicht sich auch manchmal durch die Welt. Also spielerisch ist das alles wahnsinnig abwechslungsreich. Ich muss aber auch sagen, ich bin ein bisschen enttäuscht inhaltlich davon, weil ich erwarte von Call of Duty schon auch so ein bisschen Skandal, bisschen irgendwas, was aufrüttelnd ist, das ist es halt überhaupt nicht. Es ist halt so eine Spionage-Action-Story.
La, du hast es noch nicht gespielt, aber aus der Community ist, glaube ich, dieses Gefühl des Enttäuschtseins eins, was schon auch ja, doch deutlich zu vernehmen ist, oder?
Naja, es kommt darauf an, welche Community man jetzt fragt. Also die Leute, die sowieso nur auf den Multiplayer aus sind, die feiern das Spiel total ab. Aber die Leute, die halt schon ein bisschen, die auch immer gerne diese Solo-Kampagnen gespielt haben und dann halt auch immer darauf geachtet haben, ja, das ist, also es gab ja in den vergangenen Spielen auch immer irgendwas. Es gab einmal, war es so, dass die Hauptfigur zusehen musste, wie die eigene Familie von irgendwelchen Terroristen in die Luft gesprengt wurde. Es gab eine, das war auch so eine CIA-Geschichte, wo man irgendwie sich bei Terroristen eingeschleust hat und dann wurde man mehr oder weniger gezwungen, auf Zivilisten zu schießen und die zu ermorden. Und das sind schon Sachen, die einen ja umtreiben, so. Gibt's sowas wirklich? Und weil die versuchen ja schon so auch sehr authentisch das rüberzubringen. Das gab's dieses Mal halt nicht. Das ist alles, ja, es ist so ein bisschen dieses Doppelt- und Dreifach-Verrat und dann gibt's noch diese Übernatürlichen. Das ist halt alles irgendwie so, okay, das ist irgendwie cool inszeniert, aber was wollt ihr mir damit jetzt sagen? Also, es ist eigentlich wirklich nur noch diese Achterbahnfahrt von Action und alles Mögliche, aber sonst ist eigentlich gar nichts mehr drin und man vergisst es dann auch schnell wieder, was da passiert ist.
Dennis Kogel und Lara Kalbart sind nach wie vor noch meine Gäste. Wir sprechen über eins der Jahresereignisse in der Gamer-Szene, den neuen Teil des Spiels Call of Duty. Traditionell gibt es immer viele Diskussionen, sobald ein neuer Teil erscheint. Was würdet ihr sagen, was ist jetzt diskussionswürdig auch an diesem neuen Teil?
Ja, eben ganz wenig. Ne? Also, so, okay. Also quasi in dieser Kampagne, in der Story von Call of Duty, normalerweise gibt es da Dinge, die wirklich aufrütteln sind. Also ich denke da zum Beispiel super, super gerne oder halt auch mit Schrecken zurück an einen der wichtigsten Teile der Reihe Call of Duty 4 Modern Warfare aus dem Jahr 2007. Da gibt es so ein Level, so eine Mission, da spielt man eine Crew eines Bomberflugzeugs, das über dem Schlachtfeld kreist und auf Feinde am Boden schießt, um die Helden zu unterstützen. Und das klingt dann so.
Guy running. Nice. Oopsie daisy. Yeah, take him out.
Also da sieht man, da hört man Leute, die in einem bequemen Sessel sitzen und auf Knopfdruck Menschenleben am Boden auslöschen. Ganz kleine Figuren, die dann explodieren und dann sagen sie, good kill, na, guter Kill, gut umgerückt.
Upsie Daisy, oder das muss wehgetan haben. Ja.
Und das ist so kaltblütig, das ist so furchtbar. Und es ist aber auch gleichzeitig, hat das für mich total eindrücklich so diesen modernen Drohnenkrieg gezeigt. Ja? Ja. Menschen, die halt ganz weit weg tot auf Menschen auf dem Boden regnen lassen und die das null betrifft. Und das hat mich was fühlen lassen. So. Und
Fehlt das. Nee, hier hast du dann halt eher dieses Hollywood-Action-Kino, wo dann noch die coolen One-Liner gedroppt werden. Und da, ich finde das halt, also Krieg hat in Anführungsstrichen noch nie so viel Spaß gemacht wie in diesem neuen Call of Duty und das soll es nicht.
Ja.
Also das hat auch nichts mit irgendwie jetzt mit so einer Killerspieldebatte zu tun von früher, sondern es geht mir einfach darum, wir leben in einer Welt, wo wir jeden Tag Nachrichten über Krieg lesen, die jetzt gerade passieren und dann setze ich mich an meine Playstation und spiele Krieg und es macht Spaß und das ist einfach so. Das ist so zynisch und das ist so erbärmlich, dass ich das einfach nur ganz schlimm finde. Und deswegen ist es halt auch für mich so, dadurch, dass es keinen Aufreger gibt, sondern dass so inszeniert wird, als wäre man ein cooler Actionheld aus einem Military-Shooter-Film, ist es für mich das, was mich so aufregt daran.
Ja.
Das kann ich total verstehen. Gleichermaßen ist es doch verblüffend, dass ihr beide auch von euch sagt, dass ihr das ausgesprochen gerne spielt, immer schon gespielt habt. Und dieses Multiplayer-Ding scheint ja auch irgendwie auf eine Weise dann genau das Gegenteil, nämlich gemeinschaftsstiftend zu sein und auch dann doch eine sehr soziale Interaktion zu ermöglichen.
Ja. Übrigens,
also es ist ein performativer Selbstwiderspruch offenbar.
Absolut. Ich hab ja diese Story gespielt, mir hat es ganz viel Spaß gemacht. Mhm. Den Multiplayer spiele ich nicht, aber ich kenne ganz, ganz viele, vor allem Männer, die das spielen und das ist so ein ganz zentraler Baustein von so Männerfreundschaften, dass man das zusammen spielt. Das kann man nicht, also darf man nicht vernachlässigen. Männer reden sowieso sehr selten miteinander über irgendwas und dann finde ich es eigentlich schön, wenn man dann zumindest in Call of Duty zusammenkommt. Ja, ich weiß nicht, ich hätte mir mehr Kanten gewünscht. Aber
darf ich nochmal nachfragen, klar. Ihr vermisst so ein bisschen die Diskussionen. Ihr vermisst so ein bisschen, dass dieser Diskurs gar nicht mehr existiert. Das ist jetzt so sozusagen die neue Staffel gibt und es wird jetzt so hingenommen. Aber es, die Produktion oder das Produkt an sich scheint ja aber doch auch ein paar Widersprüche über die Jahre rausgenommen zu haben oder auch so in dahingehend geglättet zu sein, dass es vielleicht auch weniger Sprengstoff
bietet. Auf jeden Fall. Ich glaube, das ist jetzt halt, diese Solo-Kampagne war schon immer für mich persönlich so ein bisschen ein Feigenblatt, weil es war auch immer sehr, sehr kurz, so 6 Stunden, 8 Stunden vielleicht mal, wo man das gespielt hat und dann hat man 50 bis 100 Stunden den Multiplayer gespielt. Mhm. Also das war schon immer nur, damit man das irgendwie verkaufen konnte, aber man wusste, es verkauft sich eigentlich über den Multiplayer. Und jetzt ist das Feigenblatt halt komplett gefallen, weil jetzt nicht mal einen Aufreger gibt's. Also es ist eigentlich völlig egal, ob ich den Solo-Kampagnen-Dings spiele oder nicht. Und ich muss auch noch sagen, es stimmt nicht so ganz, ich hatte noch nie Spaß bei Call of Duty.
Okay.
Call of Duty
hat mich schon immer gelangweilt. Das ist definitiv
und deswegen langweilt mich auch so ein Multiplayer dort, weil ähnlich wie mich FIFA langweilt. Das ist nicht mein Spiel. Aber ich hatte halt wenigstens bei den Solo-Kampagnen immer noch einen Anknüpfungspunkt, wie ich sage, okay, da haben sich Leute hingesetzt und zumindest Gedanken gemacht, wie man das Thema Krieg irgendwie noch reflektieren kann. Und das fehlt halt jetzt.
Also, Call of Duty, wir fassen zusammen, bleibt eines der erfolgreichsten Kriegsspiele weltweit. Aber während es früher eben noch heftige Debatten ausgelöst hat, scheint es heute kaum noch irgendjemanden aufzuregen. Und das hört sich jetzt vielleicht etwas sehr weich gespült an. Aber vielleicht sollten wir uns fragen, ob der eigentliche Krieg nicht der ist, der auf unseren Bildschirmen leise Normalität geworden ist. Dennis Kugel und Lara Kalbart, heute meine Gäste. Ganz herzlichen Dank, dass ihr hier wart. Ich wünsche euch und Ihnen da draußen ein sehr, sehr schönes Wochenende. Machen Sie es gut. Danke, dass ihr da wart.
Danke.